drei Mädels hergekommen zu uns und haben halt gemeint, das war wirklich die tollsten 3 Tage, die sie jemals hatten.
Dieser typische Satz, ich mache das dann in meiner Rente, ist der Satz, es wird niemals passieren.
Gehirnmus eines mit 20ers, der Podcast. Heute habe ich Jakob zu Gast. Ein ganz besonderer Mensch, den ich dir vorstellen möchte. Er hat neben seinem Umweltingenieurstudium Philosophie im Bachelor studiert. Und neben seinen Studiengängen hat er den Verein Technik ohne Grenzen quasi von Anfang an mitgestaltet, als es noch ein ganz, ganz kleiner Verein war. Und dann baute er eine Regionalgruppe in München auf, als es noch gar keine gab. Darüber hinaus hat er natürlich im Verein unzählige Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit umgesetzt und unterstützt. Darunter in Togo zum Beispiel, Ghana, Nepal, Ecuador und ganz, ganz vielen anderen. Außerdem ist er Hundetrainer-Ausbilder, Buchautor und hält Vorträge an Unis als Experte für Entwicklungszusammenarbeit. Mich interessiert vor allem, warum er als Umweltingenieur zusätzlich Philosophie studiert hat. Weil das doch ein ziemlich krasser Schritt ist wahrscheinlich. Und wie das seine Denkweise verändert hat. Und vor allem möchte ich eigentlich verstehen, woher die Motivation nimmt, so viele ehrenamtliche Projekte zu machen. Was ist sein Antrieb? Warum macht er das alles? Und vor allem, was macht er jetzt damit, mit diesen Erfahrungen, nachdem er sein Studium beendet hat? Und damit viel Spaß. Und ich hoffe, er inspiriert euch genauso sehr wie mich. Hallo Jakob, willkommen.
Ich grüße dich.
Freut mich, dass es geklappt hat. Ich habe diesen Podcast eigentlich kreiert, um genau solche Menschen wie dich mal auszufragen. Weil wann hat man sonst eine Gelegenheit, mit dir zu quatschen, außer bei einem Date vielleicht. Ja, wir haben uns kennengelernt tatsächlich, glaube ich, bei dem Rhetorikkurs, den du mit deinem Professor organisiert hast, bei dem ganz viele Technik ohne Grenzen Mitglieder gelernt haben, wie man sich so präsentiert auf so theatralische Weise, wie man spricht. Erinnerst du dich noch?
Genau, das war von der Professor, ein Professor oder Dozent von der Hochschule für Philosophie, der eben damals für unseren Verein ehrenamtlich diesen wunderbaren Workshop gemacht hat, weil wir eben als von Technik ohne Grenzen oder als Ehrenamtliche relativ oft Projekte oder Vereine präsentieren müssen. Und das war eine wunderbare Möglichkeit, das auch mal von einem Dozenten beigebracht zu bekommen. Und ich glaube, es waren 20 Leute dort und das war relativ fein und interessant. Also ich habe ihn zum zweiten Mal mitgemacht, einmal im Studium und einmal dann noch mit euch zusammen. Und es ist immer wieder spannend, weil man kriegt immer wieder neue Punkte mit, ja.
Was ich dann vor allem total spannend fand, als wir dann zum Essen gegangen sind und du mir erzählt hast, dass du eben Philosophie studierst. Und ich wusste, dass du vorher schon Umwelttechnik studiert hast und dann dieser Switch von Umwelttechnik auf Philosophie und dann hast du auch noch den Master gleichzeitig gemacht. Warum das alles?
Ja, das war an sich ein längerer Weg. Also das hat bei mir wirklich eigentlich mit dem BWL-Studium angefangen. Ganz früher so war es direkt nach dem Abitur, habe ich mir gedacht, na, was machst du denn jetzt? Ich war nicht ganz sicher, in welche Richtung ich gehen wollte und habe gemeint, naja, vielleicht hilft mir eine Auszeit und bin eben damals erstmal zuallererst eigentlich ins Ausland gegangen, bevor ich angefangen habe zu studieren, um mal zu gucken, in welche Richtung möchte ich überhaupt gehen und war dort fast klischeehaft in Australien, bin aber nicht viel rumgereist, sondern habe eigentlich meine Zeit dort auf Farmen verbracht, auf zwei genauer gesagt, auf einer mit Wildpferden, wo wir ganz viel eben mit Tausenden von Pferden zu tun hatten und die zweite Farm in der Familie mit Tausenden von Schafen, also eigentlich wirklich dieses Leben dort zu kennenzulernen. Und dann davor war ich noch eben 5-6 Monate in Togo. Das ist ein Land in Westafrika. Und das war ein freiwillig soziales Jahr oder halbes soziales Jahr, weil ich wurde ausgemustert und ich wollte einfach damals was machen. Und ich gesagt, naja, jetzt irgendwie weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Und das war eigentlich für mich so ziemlich der Startpunkt von allem, muss man ganz ehrlich sagen. Dass vor Afrika, das bei mir vom Engagement etc. alles ganz anders ausgeschaut. Und das war wirklich so Togo eigentlich so eine Initialzündung aus irgendwelchen Gründen. Also das war ganz, ganz spannend. Und
genau. Was habt ihr da in Togo gemacht?
Das war ein freiwilliges halbes soziales Jahr mit einer Organisation zusammen, in einer Gastfamilie übernachtet. Und ich habe in einer Blindenschule gearbeitet, oder besser gesagt in einer Schule, die inklusionsmäßig blinde Kinder noch integriert in die Klassen. Das ist super spannend gewesen, weil die nicht eigene Klassen hatten, sondern in jeder Klasse waren ein, zwei blinde Kinder noch mit dabei. Und wir haben denen die Sätze, die Texte übersetzt oder ihre Texte zurück übersetzt für die Lehrer dann. Und das haben wir vier Monate gemacht und irgendwann haben wir einen PC bekommen und einen Drucker, der das automatisch gemacht hat. Das hat unsere Arbeit um einiges vereinfacht, weil davor hat man eine Schreibmaschine und muss den ganzen Tag Texte abtippen oder halt eben auch Hausaufgabenbetreuung gemacht. Wir haben ein bisschen in dem Waisenhaus mitgearbeitet dort. Die Organisation hatte viele Projekte, in denen wir auch immer tätig waren als Freiwillige. Und natürlich was mir immer ganz wichtig war, ganz viel mit den Leuten vor Ort ausgetauscht. Ja. Genau, und dann bin ich zurückgekommen und habe einfach mal ein Jahr BWL studiert, wobei das Studieren wahrscheinlich in Anführungszeichen zu setzen ist, weil ich relativ schnell gemerkt habe, das ist nicht ganz mein Studium und wo ich dann wirklich gesagt habe, so, ich glaube, das wird es nicht, war dann im dritten Semester, Anfang drittes Semester, wo sich die ganze Fachschaft, in der ich damals mich engagiert habe, alle ihre iPhones nebeneinander gelegt haben und ein Foto davon gemacht haben und sich darüber gefreut haben, dass sie alle iPhones haben und wie toll es doch ist, dass sie alle iPhones haben. Und dann bin ich ziemlich direkt aus der Vorlesung aufgestanden und habe gesagt, ich bewerbe mich jetzt woanders. Und es war so wirklich, es war eigentlich klar, dass es was anders werden wird, aber das war wirklich der Punkt, wo es rübergeschnippt hat. Genau, und dann habe ich mich rumbeworben und habe halt mich auf Umweltingenieurwesen beworben. Das war damals schon so ein bisschen mein Fokus, so wirtschaftsingenieurmäßig BWL und danach ein Ingenieurstudium. Und dann habe ich gesagt, naja, BWL wird es jetzt nicht. Also bleibe ich bei Umweltingenieur und habe damals eben meinen Bachelor gemacht. Bin damals auch auf Technik ohne Grenzen getroffen. Und nach meinem Bachelor habe ich mir auch irgendwann mal gesagt, naja, die Technik alleine war mir ein bisschen zu wenig. Dann habe ich dann der TU München meinen Master gemacht, auch in Umweltingenieurwesen oder wie mein netter bayerischer Professor immer gesagt hat, Environmental Engineering. Und hat gesagt, naja, dann hast du jetzt nochmal die Chance, die Freiheiten, die das Studium so gestalten zu können, wie du möchtest. Und habe dann eben noch ein Bachelor in Philosophie gemacht, weil ich mir natürlich die Kurse legen konnte oder mal einen Kurs daheim nachlernen konnte eben auch, also einfach diese Freiheiten hatte. Und dann habe ich eben diese zwei Studiengänge gemacht und mir die philosophische Seite des Lebens angeschaut. Das sehr überraschend ist, wenn man, also wenn man dann wirklich in die Philosophie reinkommt und davor eigentlich ein durch und durch von der Seele her Naturwissenschaftler ist, ist es erstmal eine andere Denkweise heran. Also weil man von einem Punkt in ganz viele Ebenen reinkommen kann und alle gut begründet auch zu einem anderen Ergebnis kommen könnte. Wenn ich eine Brücke berechne und gucke, wie viel Traglast die braucht, gibt es nicht so viele Möglichkeiten, wenn ich ein Modell habe, sondern es geht meistens eine Richtung. Das heißt, die Mathe-Lösung ist sehr, sehr klar, auch die physikalische, oft, nicht immer. Und genau, das war spannend einfach, dass da die Diskussionen sehr breit waren und diese Themen, die aufgemacht wurden, weil mit jedem neuen Seminar, mit jedem neuen Fach, mit jedem neuen Buch, eigentlich ähnlich wie in den Naturwissenschaften auch, aber da in Philosophie was Extremer hat sich jedes Mal eine neue Bibliothek geöffnet. Und dann musst du halt jedes Mal rein und denkst dir, wow. Ja? Und das habe ich extremer empfunden als in den Ingenieurstudiengängen. Ist natürlich da, wenn man zurückblickt, wahrscheinlich ähnlich. Wenn ich eine Thermodynamik aufmache, mache ich mir auch einen ganz schönen Haufen an Sachen auf. Da, glaube ich, muss man nicht drüber reden. Aber für mich war das Empfinden in der Philosophie stärker. Genau. Und so bin ich dann zur Philosophie gekommen. Das war jetzt der lange Weg dorthin, aber also es hat mir immer Spaß gemacht, sehr, sehr spannend, super Denker dabei, auch von den Studierenden, die einfach eine ganz andere Herangehensweise an Dinge haben und wie sie argumentieren und wie sie Dinge sehen, und das bringt einfach nochmal eine andere Sichtweise auf sich selbst, aufs Leben, auf viele andere Dinge, die man davor nicht so hatte, und es hat sehr, sehr die Sicht auf viele Dinge bei mir sehr, sehr stark verändert.
Was wäre das zum Beispiel? Hast du irgendwie ein Beispiel für so eine Veränderung von deiner Denkweise?
Naja, es ist eher so inhaltlich, wie man manche Sachen wahrnimmt. Wenn es kann vom Sinn des Lebens sein, wo man dann mehrere Herangehensweisen hat. die von im Existenzialismus ausgehen, das Leben ist sinnlos und naja, du musst dir deinen eigenen Sinn machen, bis zu, wenn du Religionsphilosophie anschaust, der es ja einen ganzen Überschwung an Sachen gibt, wo dieser Sinn ist und wie du diesen Sinn erreichst und was das oberste Ziel ist, die Theologie letztendlich in der Philosophie. Also, und das ist dann einfach Sachen, wo man dann auf einmal verschiedene Wege hat, wo man drüber nachdenken muss und seinen eigenen wählt oder versucht zu wählen oder immer wieder nachschärft. Das ist ja nie zu Ende. Es ist, glaube ich, schrecklich, wenn man dann irgendwann mal 30 wäre und sagt, ja, jetzt bin ich durch, jetzt habe ich meine Meinungen und jetzt halte ich das jetzt mal die nächsten 40 Jahre durch. Ich glaube, das wäre ziemlich unspannend auch. Und deswegen ist es ja immer in dem Diskurs, wie man das dann weiterentwickelt und das, oder auch um solche Identitätsfragen, jetzt nicht die, jetzt nicht auf der politischen Ebene gesehen, was hier gerade ganz stark im Diskurs ist, sondern die Identitätsfragen, was bedeutet Identität und ähnliches, die sehr, sehr stark natürlich in der Philosophie diskutiert werden, die sehr, sehr spannend sind, die dann auf einmal sowas aufmachen, worüber man nachdenkt. Also diese alten Fragen, wer bin ich, was will ich, wo will ich hin, die man in jedem Ratgeber eigentlich auch oft liest, ne, in jedem Selbsthilferatgeber, die dort sind, auch werden in der Philosophie ja schon seit Jahrtausenden besprochen. Und es ist auch immer wieder spannend eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, zu sehen, wie philosophische Probleme oder Fragen sich eigentlich immer wieder wiederholen, die sie schon vor 2000 Jahren hatten. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, die Frage des Theaters. Und der, nennen wir das wieder mal schön, Killerspiele heutzutage, die heißen, die verrohen die Gesellschaft, die machen die Gesellschaft, die bringen erst die Kinder dazu, in diese Richtung zu denken. Und die hatten früher, die kriegen ganz, ganz ähnliche Gespräche, wie wenn jetzt man Mord auf der Bühne sieht oder irgendwelche Racheakte, ob das dazu führt eben, dass es eine Katharsis ist für den Zuschauer, der dann letztendlich sagt, gut, jetzt habe ich es auf der Bühne gesehen oder nee, sowas mache ich nicht, jetzt deshalb bin ich da emotional zu nah dran oder ich sehe, was das bedeutet und deswegen habe ich mich davon gereinigt und muss das nicht machen. Oder indem er das auf der Bühne sieht, kommt er überhaupt erst auf die Idee, das sozusagen auszuführen, was ja auch von vielen Kritikern so gesehen wird. Ja, wenn die das spielen, dann da, so kommt es zu Amokläufen, was natürlich Bollocks ist, aber es wird, diese Argumentation wird eins zu eins aufgefahren, wie damals vor über 2000 Jahren.
Ja, ich glaube auch bei Philosophie geht es allgemein um diese Fragen, die sich immer wieder wiederholen. So. Um nochmal zurückzukommen vielleicht. Du hast Entwicklungshilfe für dich entdeckt und bist dann zurückgekommen, hast eben ein Studium angefangen, auch in die Richtung Umwelt und bist dann aber nach München gegangen und hast eine Regionalgruppe in München gegründet, was nochmal ein großer Schritt ist.
Genau, also das war, eigentlich hat es sogar in Amberg schon angefangen, also dort, wo ich meinen Bachelor gemacht habe. Es ist ja immer oft Engagement, kommt mir ja so vor, als wäre das, wenn es beginnt, Zufall, ne, den man wahrnimmt oder nicht. Und ich war, wie gesagt, in Togo und habe dort gemerkt, das ist so eine Richtung, auch diese Arbeiten, die ich sehr, sehr spannend finde, die irgendwie mich bewegen und berühren, wo ich mich auch wiederfinden könnte. Und dann habe ich diesen Umweg, wie gesagt, über BWL gemacht und bin dann nach Amberg und habe dort meinen Bachelor studiert und bin eines Tages während den Semesterferien durch die Hochschule gelaufen und habe ein Plakat von Technik ohne Grenzen gesehen. Wir suchen neue Mitglieder, wir gründen hier eine Regionalgruppe, wir wollen hier was machen. Und ich so, ach, spannend, Vortrag, da gehe ich mal hin. Und bin hin und ja, und das war, die Regionalgruppe in Amerika hat aus einem Menschen bestanden, seit einer Woche ungefähr oder seit zwei. Und ich habe gesagt, super spannend, ich war da, ich würde gerne mithelfen. Und der ganze Verein war gerade im Aufbau und der hat erst seit einem halben Jahr oder sowas existiert. Also Amberg war die dritte Regionalgruppe. Und es war super spannend, dann zusammen eben mit dem anderen Ingenieur und den ganzen anderen, die engagiert sind, deutschlandweit, war damals war es Nürnberg und Erlangen. Und Amberg, das war so ein kleines Trias-Ding ganz am Anfang. Und wir haben dann eben angefangen, zusammen diesen Verein zu gründen. Und es ist sozusagen ein ganz stark historisch organisch gewachsener Verein, weil wir machen Entwicklungszusammenarbeit, aber immer auf dem Sinne ganz ehrenamtlich, eines der wichtigsten Statuten bei uns. Und wir werden angefragt. Das heißt, wir setzen uns auf Projekte auf oder helfen Communities, die auf uns zukommen. Das heißt, wir gehen nicht einfach vor Ort und sagen, hey, wie wär's denn mit einem Brunnen? Oder hey, ihr braucht einen Brunnen oder ihr braucht dies und das. Wie wär's denn damit? was sehr, sehr oft und sehr gerne gemacht wird, Entwicklungszusammenarbeit, sondern das Ganze umzudrehen und eben an verschiedenen Punkten zu helfen. Und Technik ohne Grenzen ist nicht nur Technik, sondern auch ein Verein, der eben Wissen weitergibt und nicht nur, sagen wir zum Beispiel Maschinen oder Solaranlagen oder ähnliches, und immer auch mit der Hilfe zur Selbsthilfe, dass die Leute das selbst machen können. Und genau, dann haben wir diese Regionalgruppe vor Ort gegründet. Das war sehr, sehr spannend, weil wir diese ganzen Strukturen, wir mussten einen Verein schaffen, der komplett ehrenamtlich fungiert, der deutschlandweit tätig ist, die also der Regionalgruppen hat, die eigenständig sind, aber trotzdem in einem Konglomerat als Verein nach außen auftreten. Und dann haben wir letztendlich Strukturen geschaffen, die in jeder Regionalgruppe eigentlich wieder Vereinsstrukturen drinnen haben. Also Regionalgruppe hat einen Regionalgruppenleiter, Stellvertreter, Kassenwart, Schriftführer, etc., etc., wie es immer ist, da gibt es ja ganz viele andere Posten noch. Und es gibt natürlich noch den Vorstand, der genau die gleichen Posten hat. Und dann ist jede Regionalgruppe für sich eigenständig mit eigenem Konto und kann die Projekte umsetzen, aber immer nach den oberen Regelungen. Dadurch hat der Vorstand nicht die ganze Arbeit. Und vieles kann vorher schon gefiltert und verbessert werden, und der Vorstand hat sozusagen den letzten Blick noch drauf, nochmal zu schauen, ob das wirklich den Kriterien entspricht. Und das war wirklich ein langer Weg dorthin. Also der Verein, es geht jetzt auf die 10 Jahre ganz langsam zu, jetzt sind es 8, 9, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und es war ein langer Weg und viele Diskussionen und viele Dead Ends, wie es so schön heißt, wo wir getestet haben, das hat dann nicht funktioniert, dann haben wir gewechselt, und da sind wir jetzt auch noch dran. Also es ist ein durchgehender Verein, der in der Entwicklung ist, weil sehr viele junge Leute dabei sind. Wir haben sehr, sehr viele Studenten, die sich dort engagieren, und das ist schön zu sehen, wie die jungen Leute Lust haben, sich zu engagieren, sich engagieren, sich einbringen und den Verein auch weiterentwickeln wollen und wirklich auch sich selbst weiterbringen. Das ist super spannend. Und dann haben wir diese Regionalgruppe dort vor Ort gegründet. Wir mussten viele Sachen auch testen. Die hat gut funktioniert. Die war dann, nachdem auch immer mehr Regionalgruppen deutschlandweit dazukamen, immer eine der aktivsten. Und irgendwann mal kommt es ja im Studium so, wenn der Bachelor vorbei ist, wechselt man oft seinen Ort. Und dann bin ich eben nach München gegangen und habe dort diesen ganzen Prozess noch einmal durchlaufen, indem ich dann mit ein paar Freunden damals gesagt habe, wie wäre es denn, wollt ihr mit rein, nochmal eine Regionalgruppe gegründet habe, die jetzt auch sehr, sehr aktiv ist. Ich habe sie abgegeben. Ich bin nicht mehr tätig als Regionalgruppenleiter. Ich bin jetzt in der überregionalen Organisation im Vorstand tätig, aber natürlich diesen Regionalgruppen, die man selbst gegründet hat, immer ein bisschen verbunden und immer noch in Kontakt. Und besonders die Münchner Gruppe läuft gerade sehr, sehr gut. Sehr engagierte Leute, sehr, sehr schön zu sehen.
Wenn so ein Verein noch gerade am Anfang ist, wie du das jetzt zweimal eigentlich schon erlebt hast, wo nimmst du da die Motivation her, das auf die Beine zu stellen? Weil das mit Sicherheit total frustrierend sein kann, wenn du nur zu zweit bist oder so bei einer Sitzung. Wieso hast du dann weitergemacht?
Ja, also das ist beim Engagement, ist es ja letztendlich immer, kommt auf die intrinsische Motivation. Das heißt, man sieht den Sinn dahinter, warum ich es tue, auch ohne erst einmal, warum auch viele Leute in die Arbeit gehen, Geld zu bekommen, sondern ich mache dieses Engagement. Statistiken gehen immer davon aus, dass Engagement deswegen getätigt wird, weil es zuallererst Spaß macht. Dann ist es natürlich Vernetzung mit Leuten, man trifft Leute man sieht einen Sinn dahinter. Das sind diese paar Sachen, die wirklich die Leute motivieren. Und ich denke, das war auch immer bei mir, und ich habe diesen Verein als sehr, sehr starken Initiator für Engagement auch immer gesehen. Und auch sehr natürlich, was der Verein auch tut, als sinnvoll wahrgenommen. Sonst wäre ich da drin nicht wirklich tätig. Und das Feedback, das wir bekommen von den jungen Erwachsenen oder eigentlich Erwachsenen oder Studenten oder Ingenieuren oder welches Alter es auch immer ist, zu uns kommen, auch sehr, sehr positiv ist und sagen, macht ihre Spaß, hier zu arbeiten, es ist sinnvoll, sie lernen viel, Verständnis ist natürlich toll, weil das Studienwissen angewandt werden kann. Und das waren immer diese Sachen, dass das die Motivation war, sich dort zu engagieren. Und natürlich gibt es auch Frustration und immer wieder Punkte, wo man sagt, oh, jetzt muss ich mir überlegen, will ich das noch, möchte ich noch weitermachen? Und dann muss man halt wieder neu evaluieren. Aber das ist ja wie im Leben letztendlich auch, wo man sich anschaut, wo stehe ich gerade, was ist gerade mein Job, was ist meine ganze soziale Umgebung, was möchte ich ändern, bin ich zufrieden oder nicht? Und das schaue ich mir an und je nachdem evaluiere ich nach, reflektiere, und wenn halt was meine Realität nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt, muss ich ein bisschen anpassen. Genau, und das ist bei mir eigentlich meistens die Motivation gewesen.
Du sagtest ja, dass in Togo dein erster Kontaktpunkt war mit Entwicklungshilfe und warum du überhaupt diese intrinsische Motivation aufgebaut hast. Mhm. Hattest du da Leute, die du so ein bisschen als Vorbild gesehen hast?
Irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht. Also ich war natürlich in der Schule, es fällt mir jetzt gerade noch dazu ein, habe ich vielleicht mal eine Abifahrt organisiert, bestimmte Veranstaltungen von unserer Stufe mitorganisiert oder mitgemacht. Und solche Sachen habe ich schon früher getan. Aber warum es genau dann Togo war und ich gesagt habe, ich möchte irgendwie woanders hin. Ich weiß, meine Eltern haben mir damals immer noch gesagt, naja, geh doch nach Kanada, wenn es dir mehr kostet, wir zahlen das. Die wollten das überhaupt nicht. Also die wollten überhaupt nicht, dass ich da runtergehe und haben eigentlich richtig dagegen geschossen und haben gesagt, die kannten das halt nicht. Das ist halt immer dieser Punkt. Und ich irgendwie wollte ich es einfach. Und er hat gesagt, nee, das ist jetzt, das ist irgendwie vom Gefühl her das Richtige. Manchmal kann man es nicht ganz sagen, warum. Dann zieht es einen wohin und am Ende sagt man, habe ich mir anders vorgestellt oder man trifft es und sagt, war super. Vielleicht auch Mittelweg. Aber bei mir war es wirklich eine wahnsinnig starke und eingängige Erfahrung. Also auch mit seinen Eltern hat sich das mit diesen ganzen Auslandsaufenthalten eben geändert, weil über diese Projekte ich relativ viel im Ausland war und bin. Auch mal mit der GIZ, das ist die Gesellschaft Internationaler Zusammenarbeit, das größte Entwicklungsorgan von Deutschland, war ich mal 6 Monate in Ecuador und habe dort 2 Projekte geleitet. Und da ist man natürlich dann viel unterwegs und dadurch hat sich das jetzt auch ziemlich bei meinen Eltern, sagen wir, zurückentwickelt. Die sagen jetzt, wenn man jetzt sagt, naja, ich bin jetzt übrigens für 5 Wochen im Kongo, heißt nur noch, alles klar, ich trage es in den Kalender ein. Das ist ganz spannend, weil das früher ein bisschen anders war, aber es war ein Kampf. Also ich weiß auch nicht, warum ich das durchgestanden habe, das habe ich mir schon oft überlegt, weil ich es auch öfters mal mitbekommen habe in Freundeskreisen, wo die Eltern eben auch dagegen waren, gegen Auslandsaufenthalte. Und meine waren dagegen, dass ich in der 10. Klasse gehe. Und ich gesagt, gut, dann gehe ich nach dem Abitur und dann habe ich es auch durchgezogen. Aber ich kenne andere, die dann nicht gegangen sind. Und ich kann nicht sagen, warum. Also es war nicht so, dass ich jetzt noch in meinem Kopf hätte, dass eine bestimmte Person gesagt hat, komm, mach das einfach oder das ist super, weil niemand von uns diese Erfahrung damals wirklich hatte. Ich weiß es nicht, ob das dann irgendwie bestimmte Resilienzfaktoren sind, die angelegt sind, ob das Zufall ist oder was letztendlich der Auslöser war, warum dann manche dann doch diesen Rückschritt machen und manche dann doch den Sprung reinmachen, weil ich viele kenne, wo die Eltern auch, also ich kenne beide Seiten, also viele auch, die dann, wo die Eltern gesagt haben, warum machst du das denn? Und dann ist der dann trotzdem ein Jahr nach Ecuador gegangen zum Beispiel, um sein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Und andere sind dann zurückgegangen und haben gesagt, na gut, dann fange ich ja doch vielleicht gleich an zu studieren und mache nicht das und das. Ich kann es nicht sagen.
Hattest du keine Angst, nach Kongo zu gehen oder in unsichere Länder zu gehen?
Ups, das war etwas länger als erwartet. Aber ich verspreche dir, wir machen in der nächsten Folge genau da weiter, wo wir aufgehört haben. In der nächsten Folge sprechen wir darüber, was für einen Einfluss Angst auf seine Entscheidungen hatte, woher er seine Motivation nimmt, was er nun nach dem Studium macht und viele andere spannende Themen. Bis bald.